HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwind. Guten Tag.
Er habe die Situation immer gehasst, schreibt der Mann in seiner Autobiografie. Noch nicht mal einen Nachnamen habe er gehabt. Gegen diese Lichtgestalt hätte sowieso niemand ankommen können.
Es gibt diesen sogenannten Antenpakt, das ist ein Zusammenschluss von Freunden, Ende der 70er Jahre gegründet. Friedrich Merz wurde dann 2004, 2005 in diesen Kreis aufgenommen.
Netter Freundeskreis, ein hilfreicher Freundeskreis, ein Kreis von Unterstützern, aber sicherlich niemand, der jetzt sozusagen das Zünglein an der Waage gibt für den Parteitag am 7. Dezember.
Von draus, vom Walde, komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr.
Nikolausi.
Der Kleine. Nein, das ist nicht Nikolausi.
Also es gibt ein sehr gutes und enges Netzwerk, auch in der Frauenunion, das wir über viele Jahre aufgebaut haben.
Wie heißt denn Ihr Antenpakt, der Frauen?
Wenn es ein gutes Netzwerk ist, spricht man nicht darüber.
Ein gesegnetes Weihnachtsfest bis zum nächsten Jahr. Ho, ho, ho. Euer Sender Klaus.
Keiner der wichtigen Helden war wirklich allein. Keine der Frontfiguren aus Politik, Medien und Kultur macht das alles allein. Alle haben sie Helfer. Was wäre Batman ohne Robin? Was Sherlock Holmes ohne Watson? Was Don Quixote ohne Sancho Panza? Manche Helfer kennt man, manche sieht man, manche nimmt man sogar wahr und manche sind gefürchtet. Denn bisweilen ist der Helfer auch der Mann fürs Grobe, so wie das beim Sankt Nikolaus gerne kolportiert wird. Der Mann an der Seite des Weihnachtsmanns wird zwar Knecht Ruprecht genannt, ist aber so recht gar kein Knecht. Er ist eine eigene starke Figur, der Grampus, der Pelznickel, der eher Böse an der Seite des eindeutig Guten. Und wer sind die Helfer an der Seite der maßgeblichen Figuren in Gesellschaft und Staat, die Ideengeber der Mächtigen, die Strippenzieher in der zweiten Reihe? Wer hebt den nächsten Parteivorsitzenden oder die nächste Parteivorsitzende auf den Schild? Wer sorgt für die Mehrheit? Und ist das eigentlich demokratisch, wenn wir am Ende gar nicht die Köpfe wählen, die sich das alles ausdenken, sondern nur die auf den Plakaten? Knecht Ruprecht oder die große Geschichte der kleinen Helfer? So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. An dem Tag, bevor die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Angela Merkel im Parteivorsitz der CDU gewählt wird. Und wir fangen auch nicht damit der CDU an, sondern wir fangen mal an mit den ganz Großen unter den Kleinen, mit den weltberühmten Helden, den Sidekicks der positiven Helden.
Wir waren doch für heute verabredet.
Ja, ich weiß. Aber erst muss ich die Antenne setzen.
Kann ich dir ein bisschen helfen?
Ja, ich habe nichts dagegen. Aber du musst mir auch wirklich helfen.
Das versteht sich doch von selbst, dass zwei so unverbrüchlich verbundene Freunde einander helfen. An guten wie an bösen Tagen. Und so gehen sie ans Werk.
Oh! 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 Oh!
Manchmal tun Paare sich auch weh. Selten direkt körperlich, wie hier bei Stan Laurel und Oliver Hardy. Doch emotional kommen sie sich öfter ins Gehege. Manchmal ist schwer abzuschätzen, ob das jeweilige Paar in Harmonie vereint oder durch Gegensätze verbunden ist. Viele berühmte Paare der Kulturgeschichte mussten sich erst aneinander gewöhnen. So unterschiedlich in Charakter und Aussehen trafen sie zusammen.
Das mit dem Esel gab Don Quixote ein wenig zu denken. Und er versuchte sich zu erinnern, ob einen fahrenden Ritter je ein Knappe hoch zu Esel begleitet habe. Doch wollte ihm keiner einfallen. Dennoch beschloss er, es zu erlauben, gelobte sich aber, ihm ein standesgemäßes Reittier zu verschaffen, sobald sich die Gelegenheit biete, dem erstbesten ungehobelten Ritter das Ross abzunehmen.
Natürlich begleitet der kleine, rundliche Sancho Panza den großen, dürren Ritter bis zum Schluss auf seinem Esel. Denn beide Ausstattung symbolisiert perfekt ihre diametrale Gegensätzlichkeit. Lebensklug und alltagsnah der eine, versponnen und verträumt der andere. Ein Jahrhundert später kehrt das unzertrennliche Herr- und Dienerpaar wieder, allerdings in verwandelter Form.
Würdest du wieder ungesittet werden, wieder Menschenfleisch essen und wie früher als Wilder leben? Er sah ganz bekümmert drein, schüttelte den Kopf und meinte, nein, nein, Freitag sagen ihnen, sie gut sein sollen, sie zu Gott beten, sagen ihnen, zu essen Kornbrot, Ziegenfleisch, Milch, nicht mehr essen Mensch.
Robinson Crusoe benötigt seinen wilden, unzivilisierten Gegenpart, um auch auf der einsamen Insel stets der britische Gentleman bleiben zu können und eben nicht zu verwildern. Die Gegensätze halten sich im Gleichgewicht. Nach einer kurzen Gewöhnungsphase kommen sie prächtig miteinander aus. Und Paare wie Sie bestätigen auch die These, dass nicht nur im Kino die besten Ehen zwischen Männern geschlossen werden. Old Shatterhand und Winnetou, John Wayne und Walter Brennan, Captain Kirk und Spock, das Spitzohr, Batman und Robin und viele, viele andere. Bei dieser geballten Männerpower haben es die Romeo- und Julia-Modelle schwer. Auch das Frauenpaar tritt selten auf, kam erst mit Enid Blytons Honey und Nanny zu massentauglicher Blüte. Vielleicht liegt das ja daran, dass Männer untereinander frei verhandeln wollen, wer jetzt eher Mann und wer mehr Frau ist. Warm und kalt, klug und beschränkt, schwarz und weiß, Chef und Knecht, intellektuell oder hau drauf. Auf diese Weise wurde häufig das Spiel von Harmonie und Gegensatz inszeniert.
Sherlock Holmes lächelte ob meiner Heftigkeit. Vielleicht haben Sie recht, Watson, versetzte er. Wahrscheinlich ist die Wirkung von Kokain auf den Körper tatsächlich von übel. Auf den Geist jedoch, finde ich, wirkt es so über alle Maßen anregend und erhellend, dass die Nebenwirkungen kaum ins Gewicht fallen.
Das sieht der gute Watson natürlich anders. Aber das wahre Paar verzeiht einander so einiges. Sie akzeptieren am jeweils anderen die Eigenheiten, Verrücktheiten, kokainschnupfende oder Windmühlen attackierende Marotten. Die Botschaft lautet, du kannst so sein, wie du bist. Ich werde dich nie verlassen.
Marius Kaller über die Helden und ihre Helfer in der Literatur und im Film. Und einen solchen Helfer haben wir jetzt am Telefon, Manuel Antrag, Autor, Moderator, Journalist und bundesweit bekannt seit der Zusammenarbeit mit Harald Schmidt. Guten Tag.
Ja, Tag, hallo.
Sie waren der Redaktionsleiter der Harald Schmidt Show. Das ist nicht so bekannt. Bekannt geworden sind Sie bundesweit aber eben als der Sidekick von Harald Schmidt. Sidekick, das so nennen die Literatur- und Filmwissenschaftler die erste Nebenrolle in einem Roman oder im Film. Sie waren aber nicht eine Nebenrolle. Was waren Sie denn in der Harald Schmidt Show? Wo es ja nur zwei auf der Bühne gab.
Ich finde irgendwie den Begriff Sidekick schon ganz gut. Stichwortgeber ist, hört sich so technisch an, ne? Also als hätte ich da so eine Liste von Stichworten, die ich da reingeschmissen habe, das war ja Quatsch. Also wir haben uns ja ganz normal unterhalten. Helfer, wie Sie es eben in der Anmoderation gesagt haben, ist auch hört sich so ein bisschen an, als wäre Harald Schmidt schon pflegebedürftig gewesen. Das war ja auch nicht so. Nein, also Sidekick trifft Kumpan. Ja, irgendwie einer, der also nicht von der Seite weicht und einfach ein gutes Team bildet.
Also Kumpan ist jetzt so eine gängige Übersetzung für das englische Wort Sidekick.
Aber ja, was? Wusste ich jetzt gar nicht. Also ich meine, ich hätte jetzt Seitentritt gesagt.
Was ist denn der Sidekick auf der Bühne? Ist der was anderes als im Roman, wo es ja mehrere Nebenrollen gibt, oder im Film, wo es auch mehrere Nebenrollen gibt?
Naja, der Sidekick, also gerade bei einer Late-Night-Show, das ist natürlich irgendwie jemand, der keine Rolle spielt. So geht's schon mal los. Also das war aber auch eigentlich immer ein offenes Geheimnis, dass ich Redaktionsleiter der Show bin und jetzt nicht irgendwie ein Comedian, der da eingekauft wurde, um sich da hinzusetzen. Das haben wir ja irgendwie nicht erfunden, sondern uns abgeschaut aus amerikanischen Late-Night-Shows, vor allem Letterman. Der hatte 5, 6, 7 Sidekicks. Alles Leute, die ganz normal für die Show gearbeitet haben. Eben der Keyboarder und die Producerin und der Cue-Kartenhalter und so weiter und so fort. Man wusste, die sind da und manchmal werden die angesprochen und manchmal auch nicht. Also so funktioniert, finde ich, auch Sidekick in der Late-Night, dass der jetzt nicht zwanghaft bei jeder Aktion dabei ist. Immer irgendwie zum Beispiel auch bei den Talks, bei den Gästegesprächen war ich nie an meinem Platz. Ja, da hatte ich halt einfach nichts zu tun, ne? Weil da konnte sich ja halt mit jemand anders unterhalten.
Aber Sie haben doch was Eigenes auch gemacht. Sie haben dann zum Beispiel in vielen, vielen Shows immer ein Bier vorgestellt von irgendeiner abseitigen Brauerei und das dann auch noch getrunken.
Ja, aber das waren dann ja so Mini-Aktionen, was aber eben dann auch dem Sidekick zukommt. Also dafür ist der große Late-Night-Moderator viel zu mächtig, viel zu großartig, als dass er sich dahergeben würde, irgendwie in jeder Show so ein Bier zu trinken. Das macht der kleine Sidekick, dann ist er glücklich.
Lässt der Sidekick den Helden, also den großen Late-Night-Moderator in diesem Fall, besser glänzen?
Ja, absolut, absolut. Also eine andere Daseinsberechtigung hat er gar nicht. Also das war ja auch schon wirklich, dass wir überlegt haben, wer kann das machen? Und zum Beispiel der Chefautor entfiel, weil der, ja, wie soll man sagen, zu viel Talent hatte. Ne? Also es geht ja nicht darum, wirklich, wie ist nur gut, Visier anstatt des Visiers zu werden. Und deswegen hat das ja übrigens, interessante Pointe, ja auch mit Olli Pocher nicht geklappt, weil da eben, Olli Pocher war ja kein Sidekick.
So. Der war zu gut.
Ja, also auf seine Art, natürlich, ja. Und natürlich eigenständig und dann, zwei Alpha-Tiere, das konnte nicht klappen. Also es ist ganz eindeutig, dass bei mir nie irgendwie das Bedürfnis war, diese Show zu übernehmen. Völliger Schwachsinn. Also ich war der Andrak, der Redaktionsleiter, und habe da eben immer mit meiner Jeansjacke gesessen und geheult, wenn der 1. FC Köln verloren hat.
Ist denn Ihrer Definition nach dann Sancho Panza der Sidekick von Don Quixote? Oder ist der eher die Erdung sozusagen, der Normale neben dem Verrückten?
Ja, also da ist es natürlich ganz schwierig, weil dieser Quixote lebt ja auch in der Fantasiewelt, in der kompletten, er ist ja komplett abgedreht. Und da ist natürlich wirklich, wie Sie sagen, der Sancho Panza, die Erdung. Also ein besseres Beispiel ist, ein bisschen ist es ja auch so bei Ernie und Bert, ne? Also man denkt auch erst, die sind gleichberechtigt, aber eigentlich ist natürlich der Show-Act Ernie, ne? Also das ist der Chaot, das ist der Clown und Bert ist so der Spießer in uns und den muss es halt auch geben, weil wenn das nur einer alleine machen würde, wäre es langweilig. Ne?
Und weil wir es gerade vorhin von Dick und Doof hatten, wie sehen Sie das da?
Naja, das fand ich ja ganz spannend, als ich mich mit dieser Sidekick-Thematik beschäftigt habe, habe ich dann eben auch gelesen, ja, es war kein gleichberechtigtes Komikerpaar, sondern alle Sketche, alle Filmideen kamen von Stan Laurel, also bei uns der Doof. Und nur der Dick, der Laurel Hardy, war eben sein Sidekick, den brauchte man halt eben, weil zu zweit ist komischer als alleine. Aber er hat auch nur 10% der Gage von Stan Laurel bekommen und das fand ich schon klasse. Also ich habe jetzt nicht ganz 10% der Gage von Harald Schmidt bekommen, das wäre fein gewesen, aber so sind dann eben, also man, das ist dann auch oft so, dass man dem Sidekick gar nicht ansieht, dass er Sidekick ist.
Gut, aber wir wissen jetzt die Rolle, ungefähr haben wir es jetzt festgemacht. Nach Ihrer Definition wäre dann Knecht Ruprecht auf keinen Fall ein Sidekick, oder?
Naja, aus noch einem ganz entscheidenden anderen Grund nicht, weil also von allen Sidekicks, von denen wir bisher geredet haben, die sind halt ein Team. Jetzt tritt natürlich Knecht Ruprecht auch zusammen mit Nikolaus auf, aber die sind ja eigentlich kein Team, sondern es sind ja Gegenspieler. Ne? Also der eine steht für Süßes, der andere für die Rute. Und es soll Familien gegeben haben, wo ja der Nikolaus eben überhaupt nicht erschienen ist, sondern nur Knecht Ruprecht. Mhm. Also das ist ja so, als wenn man sagen würde, der Teufel ist der Sidekick vom Erzengel. Und das stimmt ja nicht. Also das sind Gegner, das sind...
Der Gute und das Böse.
Ja, das sind Antagonisten.
Ja, aber ohne den Knecht Ruprecht wäre der Nikolaus nur halb so nett, oder?
Ja, das ist richtig. Ohne den Teufel wäre das Leben ja auch nur halb so lustig. Also, aber Sidekick, also das ist, hat doch eher was mit Team und einer gewissen Rollenverteilung und auch durchaus mit dem Oben und Unten zu tun.
Und es gibt auch viele Sidekicks in diversen Morningshows im Radio. Das sind die Begleiter der Hauptmoderatoren, so wie das bei Ihnen auch war. Das sind aber bisweilen auch die Dummerchen an der Seite des Hauptmoderators. Wozu sind die nötig? Auch damit der Hauptmoderator irgendwie schlau erscheint, obwohl das vielleicht gar nicht ist?
Ja, im Zweifelsfall kann das ja sein. Aber ich meine, es gab ja auch einen ganz einfachen Grund, warum Harald Schmidt irgendwann auch eben einen Sidekick haben wollte. Und das ist halt einfach das, Dialog lustiger ist als Monolog. Hm. Ja? Also man kann noch so lange auf der Bühne stehen und irgendwann schlafen die Leute aber ein. Und wenn aber so zwei oder drei und es dann auch vielleicht auch noch zu einem witzigen Konflikt kommt, dann ist das immer interessanter und lustiger.
Manuel Andrak, der Autor, Moderator und Journalist, der an der Seite von Harald Schmidt bekannt geworden ist. Recht herzlichen Dank. Knecht Ruprecht oder die große Geschichte der kleinen Helfer, der Tag in HR2 Kultur.
Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Und das mehrmals zerstörte Babylon? Wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute? Wohin gingen an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war, die Maurer? Das große Rom ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie? Über wen triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis brüllten in der Nacht, wo das Meer es verschlang, die Ersaufenden nach ihren Sklaven. Der junge Alexander eroberte Indien. Er allein? Cäsar schlug die Gallier. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte untergegangen war. Weinte sonst niemand? Friedrich II. Siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer siegte außer ihm? Jede Seite ein Sieg. Wer kochte den Siegesschmaus? Alle 10 Jahre ein großer Mann. Wer bezahlte die Spesen? So viele Berichte. So viele Fragen.
Fragen eines lesenden Arbeiters hat Bertolt Brecht sein Gedicht über die Helfer der Großen genannt, die die Geschichte angeblich allein gestaltet haben. Nicht gleich das siebentorige Theben wollen die bauen, die sich morgen anschicken, die noch oder wenigstens einstmals so genannte mächtigste Frau der Welt schon mal in einem ihrer bisherigen Ämter zu beerben. Aber immerhin eine Partei wieder aufrichten wollen die Damen und Herren, die Angela Merkels Nachfolgerin oder Nachfolger als Chefin oder Chef der CDU werden wollen. Auch sie kommen natürlich nicht ohne Helfer aus. Wer also hob Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und wer Jens Spahn auf den Schild und wer trägt seinen Protagonisten auf diesem Schild in den Parteitag morgen? Matthias Reiche.
Keiner der sogenannten Sprecher will sprechen. Für den Politikberater Daniel Dettling keine Überraschung.
Klar, da gibt es eine große Anspannung, eine Nervosität. Da will sich auch niemand jetzt die Blöße geben.
So muss dann auch Manuel Kerber ein Gespräch im letzten Augenblick leider absagen. Der Sprecher des CDU-Landesverbandes Saar managt gemeinsam mit dem stellvertretenden Bundesgeschäftsführer der CDU, Nico Lange, die Kampagne von Annegret Kramp-Karrenbauer. Lange zählt zu ihren engsten Vertrauten und lässt bis zum Parteitag sein Amt in der CDU-Zentrale ruhen. Annegret Kramp-Karrenbauer will sich nicht dem Vorwurf aussetzen, ihre Position als Generalsekretärin auszunutzen. Fair und erfolgreich in der Politik könnte ihre Devise sein.
Ich glaube, dass ich besondere Erfahrungen im Punkt, wie gewinnt man Mehrheiten, wie verteidigt man sie, mit einbringe.
Jens Spahn setzt dagegen auf den Generationswechsel. Koordiniert wird die Kampagne des 38-Jährigen von seinem langjährigen Vertrauten Marc Degen. Der arbeitete schon in Spahns Abgeordnetenbüro, wechselte mit ins Gesundheitsministerium und dürfte dem Parteitag mit einiger Sorge entgegensehen. Grund sind die miesen Umfragewerte für seinen Chef, die der allerdings als Ansporn nimmt.
Ich nehme die als Motivation und ich bin da ganz gelassen. Ich muss mich auch nicht korrigieren in meinen Positionen.
Ein klarer Seitenhieb gegen Friedrich Merz. Der 63-Jährige muss viele Kritiker überzeugen, dass seine Ansichten heute beispielsweise über Europa oder den Sozialstaat nicht mehr die von vor 10 Jahren sind, als er die aktive Politik verließ.
Die Welt hat sich verändert, ich mich übrigens auch, aber das werde ich Ihnen noch bei anderer Gelegenheit etwas näher erläutern.
Merz hat für seine Kampagne, die auf Kommunikation spezialisierte Unternehmensberatung Gauli Advisors engagiert. Gründer Thomas Gauli ist bestens in der CDU vernetzt und war ein bevorzugter Ansprechpartner des verstorbenen Altkanzlers Helmut Kohl. Unterstützt werden die Kommunikationsprofis von Friedrich Merz Kreisverband Hochsauerland und Leuten aus der Jungen Union, die sich vor allem um den Bereich Social Media kümmern. Die wichtigste Aufgabe für die Teams ist, die richtige Balance zu finden aus Improvisation, Inszenierung und Initiierung, meint Politikberater Daniel Dettling vom Zukunftsinstitut.
Man muss viel auch spontan machen. Man muss aber auch gleichzeitig sich als Kandidat inszenieren, also die Alternative auch zu den anderen Mitbewerbern darstellen. Und man muss eine Bewegung initiieren. Darauf kommt es an und das müssen auch die Berater und die Netzwerke drumherum leisten.
Wenn dann beim Parteitag die Delegierten der Landesverbände abstimmen, wird es aber auch auf die Tagesform der Kandidaten ankommen. Im Augenblick sind es die genannten 3. Andere Bewerber sind bisher nicht von einer Parteivereinigung nominiert worden. Das kann sich aber noch ändern und theoretisch könnte sich ein Bewerber auch noch direkt auf dem Parteitag vorschlagen lassen.
Das werden wir morgen erleben. Inzwischen haben wir bereits erlebt, dass sich einige Granden der CDU aus der Deckung gewagt haben. Wolfgang Schäuble votiert für Friedrich Merz und stellt sich damit spät gegen die Kanzlerin. Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, votiert für Annegret Kramp-Karrenbauer. Und sie hat wohl auch die Unterstützung der Frauenunion. Deren Vorsitzende, die Integrationsbeauftragte im Kanzleramt, Annette Wittmann-Mautz, wollte in der ARD-Doku zum Machtkampf in der CDU aber auch nicht recht sagen, wie ihr Netzwerk funktioniert. Interessantes Tondokument, was jetzt kommt. Ein Journalist fragt, eine Politikerin antwortet nicht.
Wie heißt Ihr Netzwerk?
Ja, mein Netzwerk ist eines, das keinen Namen braucht.
Und wie funktioniert Ihr Netzwerk?
wie ein Netz eben funktioniert. Ja, gute Kommunikation, Austausch, sich gegenseitig stützen und helfen.
Und jetzt in dem aktuellen Fall?
Ja, schauen wir mal.
Warum sind Sie da so zurückhaltend?
Ich will Erfolg haben.
Und wer Erfolg hat, der schweigt erstmal offenbar. Wir wissen also nicht, wie sich das Netzwerk nennt, das Annegret Kamp-Karrenbauer unterstützt, falls das einen Namen hat. Ein anderes, rein männlich geprägtes Netzwerk in der CDU hatte einen klingenden Namen, entstanden während eines Nachtflugs nach Santiago de Chile über den Anden, war der sogenannte Andenpakt der damaligen Jungen Union. Mit dabei Männer, die später was wurden in der Partei, Roland Koch, Christian Wulff, Matthias Wissmann, Günter Oettinger und Volker Bouffier zum Beispiel. Friedrich Merz kam später dann auch noch dazu. Bekannt geworden, aber auch erst 24 Jahre nach dem Flug über die Anden. Das kann also dauern. Machen wir mal heute weiter. Nico Fried, Leiter der Hauptstadtredaktion der Süddeutschen Zeitung und unterwegs nach Hamburg, na klar, zum Parteitag. Guten Tag.
Schönen guten Abend.
In den Parteien ist immer noch von Hausmacht die Rede, wenn die gemeint sind, die hinter einem Kandidaten oder Amtsträger stehen. Aber was ist eigentlich diese Hausmacht? Der Laden, aus dem einer oder eine kommt, also bei Annegret Kamp-Karrenbauer der CDU-Verband Saarland und bei Friedrich Merz die CDU aus dem Hochsauerland?
Ja, das ist der traditionelle Begriff der Hausmacht. Es gibt aber ein sehr berühmtes Beispiel dafür, dass man es auch zu etwas bringen kann in der CDU, wenn man keine Hausmacht hat. Und dieses Beispiel heißt Angela Merkel. Die hatte nämlich keine Hausmacht, außer der Unterstützung und Berufung durch Helmut Kohl seinerzeit. Und wollte dann Landesvorsitzende in Brandenburg werden, was ihr nicht gelungen ist. Und ist dann mit der Zeit nach Mecklenburg-Vorpommern gewechselt. Auch nicht gerade einer der durchschlagskräftigsten Landesverbände in der CDU. Also man kann es schaffen, aber man sieht schon, dass ein starker Landesverband, insbesondere Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen, sehr hilfreich sein kann. In diesem Falle jetzt nicht so richtig, weil Nordrhein-Westfalen ja zwei Kandidaten schickt und dann traut sich wieder keiner, sich so richtig festzulegen.
Angela Merkel, die Sie ja gerade erwähnt haben als eine, die keine Hausmacht hatte, die hat aber etwas getan, was man auch tun kann. Sie hat nämlich ihren Vorgänger quasi gestürzt. Sie hat Helmut Kohl mit einem Brief oder einem Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen zum Rücktritt gezwungen, mehr oder weniger. Das hat jetzt noch keiner von den anderen getan. Aber was Friedrich Merz gerade tut oder was Schäuble und Friedrich Merz tun, ist das nicht auch so etwas? Man stellt sich spät nochmal gegen die einstmals mächtige Merkel?
Also, um Sie ein wenig zu korrigieren, Helmut Kohl war damals schon zurückgetreten. Er war noch Ehrenvorsitzender und dann kam die ganze Spendenaffäre ans Licht. Und der Vorsitzende damals war schon Wolfgang Schäuble und Angela Merkel hat ohne sein Wissen diesen Artikel über Helmut Kohl und dass die Partei mit ihm brechen muss, in der Frankfurter Allgemeinen platziert. Und auf die Frage von Wolfgang Schäuble damals, warum haben Sie das gemacht, ohne mir Bescheid zu sagen, hat sie ihm geantwortet, Sie hätten es mir doch eh nicht erlaubt. Also das war ein absolut eigenständiger Akt der damaligen Generalsekretärin. Und es ist sicher kein Zufall, dass Wolfgang Schäuble sein Interview jetzt auch in der Frankfurter Allgemeinen platziert hat. Da ist schon auch ein bisschen Reminiszenz an damals dabei. Allerdings ist es natürlich auch eine Zeitung, die sich sehr stark an ein, wenn ich das so sagen darf, CDU-nahes bürgerliches Publikum wendet. Und Sie haben recht, es ist ein klares Zeichen, ich will nicht die Kandidatin der Kanzlerin, sondern ich will den Kandidaten, mit dem ich befreundet bin und den ich für den richtigen halte.
Nun wussten wir, also ich jedenfalls nicht oder die breite Öffentlichkeit nichts von dieser langjährigen Freundschaft von Friedrich Merz und Wolfgang Schäuble. Seit ein paar Tagen wissen wir davon und offenbar haben die ja ganz lange gemeinsam an einem Comeback gefeilt. Für Schäuble ist es jetzt vielleicht zu spät, aber für Friedrich Merz eben noch nicht. Sieht irgendwie nicht nur nach Gegnerschaft zu Angela Merkel aus, sondern fast wie eine Intrige.
Naja, eine Intrige würde ich das nicht nennen. Ich meine, Friedrich Merz tritt jetzt an in einem Moment, da Angela Merkel gesagt hat, sie steht nicht mehr zur Verfügung, sie verzichtet freiwillig auf den Vorsitz. Und Merz und Schäuble haben offensichtlich an dieser Idee schon vorher gewerkelt. Ob Merz auch angetreten wäre gegen Merkel, wenn sie es nochmal versucht hätte, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Und insofern ist er jetzt einer von mehreren Kandidaten. Er hat die Unterstützung von Schäuble. Aber wissen Sie, die Erfahrung lehrt, dass ein solches Interview auch dann gesetzt wird, gerade von einem Schwergewicht, von einem Politischen, wenn er das Gefühl hat, die Sache läuft nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Also es könnte auch durchaus sein, dass Wolfgang Schäuble angesichts einer eher durchwachsenen Performance oder Vorstellung seines Favoriten Merz Notwendigkeit gesehen hat, so deutlich sich zu positionieren. Und ob das Merz hilft oder nicht, das werden wir noch sehen.
Wie ist das denn generell mit den Seilschaften im Hintergrund? Braucht jeder Politiker, jede Amtsträgerin so ein Backup?
Also das hilft natürlich. Wenn Sie mal das Beispiel Jens Spahn nehmen, der auf den letzten Parteitagen immer wieder mal Erfolg hatte, erst als er sich 2014 in das CDU-Präsidium wählen ließ und da immerhin den amtierenden Minister Hermann Gröhe rauswarf, da hatte er den Rückhalt der Jungen Union und der Mittelstandsvereinigung. Das Gleiche war auf dem Parteitag in Essen 2016, als Angela Merkel nochmal Kanzlerkandidatin wurde. Da hat Jens Spahn mit den gleichen Verbündeten die Entscheidung zur doppelten Staatsbürgerschaft durchgesetzt. Also das ist hilfreich. In diesem Fall ist es jetzt so, dass gerade die beiden Unterstützervereinigungen, Junge Union und Mittelstandsvereinigung, ganz hingerissen sind von dem alten Herrn Merz, der da jetzt angekommen ist, und ihren jungen Kumpanen Spahn mehr oder weniger im Stich lassen. Deswegen, man hat Seilschaften, aber eben nur so lange, bis ein anderer kommt.
Beim Andenpakt hat das ja offenbar geklappt. Wir wissen jetzt nicht, wie das bei Annegret Kramp-Karrenbauer heißt, wie wir eben gehört haben. Viele der damals jungen Wilden aus dem Andenpakt der CDU sind später viel geworden, vom Ministerpräsident bis zum Autolobbyisten oder EU-Kommissar. Wird unsere Politik generell, die Parteipolitik oder da, wo sie zumindest Parteipolitik ist, von solchen Netzwerken bestimmt? Also von etwas, was wir gar nicht sehen oder beim Andenpakt, was der Spiegel erst nach 24 Jahren aufdeckt?
Ehrlich gesagt glaube ich, dass es früher stärker war, als es heute ist. Das Netzwerk, was Frau Wiedmann-Mautzer in diesem O-Ton so lange verschweigt, hatte, glaube ich, einen ganz einfachen Namen. Das heißt Frauen. Es sind die Frauen in der CDU, die sich ganz klar in der großen Mehrheit für Annegret Kramp-Karrenbauer positioniert haben. Und ich war auf mehreren der Regionalkonferenzen und sie haben am Applaus, aber auch im direkten Gespräch wirklich eine Teilung der CDU dahingehend gemerkt, Frauen für Kramp-Karrenbauer, Männer in der großen Mehrzahl für Merz. Da gab es Ausnahmen davon, aber das war so die Hauptteilung und deswegen kommt auch diese klare Ausgangslage zustande, dass es sich letztlich im Moment nur noch um einen Zweikampf handelt. Das muss nicht heißen, dass, weil es mehr Männer unter den Delegierten auf dem Parteitag gibt, dass Friedrich Merz schon gewonnen hat, aber es ist ein gewisser Ausgangsvorteil.
Nico Fried, Leiter der Hauptstadtredaktion der Süddeutschen Zeitung. Recht herzlichen Dank. Knecht Ruprecht oder die große Geschichte der kleinen Helfer, der Tag in HR2 Kultur.
Wie war zu Köln es doch vor dem, mit Heinzelmännchen so bequem? Denn war man faul, man legte sich hin auf die Bank und pflegte sich. Da kamen bei Nacht, ehe man's gedacht, die Männlein und schwärmten und klappten und lärmten und rupften und zupften und hüpften und trabten und putzten und schabten, und eh ein Faulpelz noch erwacht, war all sein Tagewerk bereits gemacht. Einst hat ein Schneider große Pein, der Staatsrock sollte fertig sein, warf hin das Zeug und legte sich hin auf das Ohr und pflegte sich. Da hüpften sie frisch in den Schneidertisch und schnitten und rückten und nähten und stickten und fassten und passten und strichen und guckten und zupften und ruckten, und eh mein Schneiderlein erwacht, war Bürgermeisters Rock bereits gemacht. Neugierig war des Schneiders Weib und machte sich diesen Zeitvertreib, streut Erbsen hin die andere Nacht. Die Heinzelmännchen kommen sacht, eins fährt nun aus, schlägt hin im Haus, die gleiten von Stufen und plumpen in Kufen, die fallen mit Schallen, die lärmen und schreien und vermaledeien. Sie springt hinunter auf den Schall mit Licht. Husch, 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 verschwinden all. O weh, nun sind sie alle fort, und keines ist mehr hier am Ort. Man kann nicht mehr wie sonsten ruhen, man muss nun alles selber tun. Ein jeder muss fein, selbst fleißig sein und kratzen und schaben und rennen und traben und schniegeln und bügeln und klopfen und hacken und kochen und backen. Ach, dass es noch wie damals wär, doch kommt die schöne Zeit nicht wieder her.
Die Heinzelmännchen zu Köln. Ziemlich gekürzt allerdings. Die vollständige Ballade ist deutlich länger, aber wir haben schon verstanden, was gemeint ist. Wer die heimlichen Helfer stört oder verachtet, den verlassen sie. Andere Sagengestalten sind weniger scheu und sie kommen jedes Jahr garantiert wieder, und zwar genau heute.
Ganz anders als der gute Nikolaus ist er. Furchteinflößend, am ganzen Körper mit Pelz bedeckt, mit einem schwarzen Bart, vielleicht sogar mit Hörnern oder funkelnden roten Augen. Der Krampus, der vor allem Kindern Angst macht.
Da kam immer einen Tag vorher auch so ein verkleideter Nikolaus mit so einem Krampus. Und dann war ich halt zu Hause immer ganz brav und habe voll viel mitgeholfen, damit mich der Krampus nicht mit seinem Knüppel schlägt.
Der böse Krampus, dem Teufel ähnlich, begleitet den heiligen Nikolaus in Altbayern, in Österreich, in Ungarn, Kroatien und Teilen von Norditalien, weiß Siebe Wartena, Volkskundler am Bayerischen Nationalmuseum.
Der Krampus wird vermutet, dass er von den Perchten her stammt. Also in Südostbayern gibt es ja den Perchtenlauf. Die Krampusse sind eigentlich ganz ähnliche Gestalten.
Die Perchten, diese dämonischen und mythischen Wesen wiederum, gehören zum alpenländischen Brauchtum schon seit Jahrhunderten. Wahrscheinlich stammen sie sogar aus vorchristlicher Zeit. Der Krampus ist also mindestens so alt wie der heilige Nikolaus. Dass die beiden aber gemeinsam auftreten, diesen Brauch gibt es erst seit dem 16. Jahrhundert. Während der Nikolaus die braven Kinder mit Geschenken belohnt, rasselt der Krampus mit Ketten, soll die Kinder erziehen helfen und zur Frömmigkeit mahnen. So die Idee.
Bei uns wurde der immer anders genannt, also Knecht oder Ruprecht oder wie auch immer der heißt.
Tatsächlich, nur bayerische Kinder fürchten sich vor dem Krampus. Der Rest der Republik kennt eher den Knecht Ruprecht. In West-, Nord- und Ostdeutschland ist er unterwegs. Meist hat er eine braune oder schwarze Kutte an, trägt einen Bart, im Gürtel steckt eine Rute und auf dem Rücken trägt er einen Korb oder Sack mit Nüssen und Mandarinen. Manchmal ist er sogar alleine unterwegs, schenkt und straft ganz ohne den Nikolaus. So wie in dem berühmten Gedicht von Theodor Storm, »Von draus vom Walde komm ich her« von 1862.
Ich sprach, das Säcklein, das ist hier, denn Apfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier.
Herrlich war's dann, wenn er zum Schluss seinen Sack mit Nüssen ausgeworfen hat. Dann haben wir gewusst, jetzt ist der Spuck vorbei.
Busebrecht, Butz, Butzebercht, Dollochs, Düsseli, Kehraus, Klaubauf, Klausenpicker, Klopsack.
Pelznickel, Petermann, das Schwarzkäsperchen. Unzählig viele Gestalten gibt es, die den Nikolaus zu den Kindern begleiten. In der Schweiz, da kommt der Schmutzli, im Rheinland der Hans Muff. Nicht überall werden die Begleiter des Nikolaus aber gefürchtet, ganz im Gegenteil. Zum Beispiel in den Niederlanden, weiß Volkskundler Siebe Wartena noch aus seiner Kindheit.
Da sind die Begleiter des Nikolaus ganz freundliche, das sind die Schwarte Pieten, das sind Mohren in ganz bunten Kleidern mit Puffärmeln und solchen Baretten mit bunten Federn drauf, mit großen goldenen Ohrringen. Und die bringen nur Pfeffernüsse und haben zwar auch eine Rute dabei, aber die bestrafen niemanden und sind nur freundlich.
Kleine Kulturgeschichte des Krampus, auch Knecht Ruprecht genannt oder Pelznickel, vorgestellt von Barbara Weiß. Pünktlich zum Nikolaustag gibt es jetzt übrigens Streit um den Knecht Ruprecht. Die Grünen-Politikerin Josephine Paul fordert die Umdeutung von Knecht Ruprecht. Kindern zu drohen sei nicht mehr zeitgemäß. Deshalb sollte der Krampus eher so freundlich sein wie die schwarzen Peter aus den Niederlanden. Wobei das natürlich auch nicht geht, weil Mohren nicht politisch korrekt sind. Und wenn der gute Nikolaus keinen Bösen mehr an der Seite hat, wie soll er dann als Guter so schön leuchtend voranschreiten? Geht nicht, braucht einen Konterpart oder wenigstens einen Sidekick, wie wir gelernt haben. Christian Sauer, Trainer und Coach für Führungskräfte und Autor des Buches »Der Stellvertreter – Erfolgreich führen aus der zweiten Reihe«. Guten Tag.
Guten Tag.
Der Buchtitel hört sich so an, als seien die eigentlichen Führungskräfte die in der zweiten Reihe. Das entspricht auch dem, was man immer von Vorständen so sagt. Dass nicht der Vorstandsvorsitzende, der den alle sehen, die Arbeit macht, sondern sein Stellvertreter. Ist das so?
das, was die Vorstandsvorsitzenden angeht, will ich so allgemein nicht beurteilen, aber ich trete schon sehr stark dafür ein, dass man die in der zweiten Reihe überhaupt erstmal wahrnimmt und ernst nimmt, weil die machen eine Menge Gutes. Sie sind oft diejenigen, die dafür sorgen, dass Entscheidungen umgesetzt werden. Sie halten schon mal ihre eigenen Verantwortungsgebiete in Ordnung. Und in der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden sie hinter denen, die vorne ganz an der Kante der Bühne stehen.
Sie selber vertreten das, glaube ich, mit gutem Grund, weil Sie selber als Stellvertreter gearbeitet haben. Das heißt, Sie haben Erfahrung aus der zweiten Reihe.
Ja, ich habe wie alle Stellvertreter viel gelernt von meinem Chef, aber ich musste auch mit dem Thema Loyalität und Kritik irgendwie umgehen. Also Loyalität, wie loyal bin ich zu meinem Chef? Natürlich eigentlich immer. Eigentlich, aber es gibt auch mal Situationen, da wird das ein bisschen auf die Probe gestellt, wenn der Chef nämlich was anders macht, als man es gerne hätte. Und die Loyalität muss natürlich auch umgekehrt gehalten werden vom Chef. Also kein Stellvertreter mag das, wenn er vor dem Team gemaßregelt wird, wenn Entscheidungen gekippt werden. Ja, und Kritik muss genauso möglich sein zwischen den beiden.
Womit Sie schon mal die Rolle des zweiten Mannes oder der zweiten Frau beschrieben haben. Ich habe eine Bekannte, die in einem relativ großen Unternehmen Chefin in der IT ist, aber sie ist nicht die Chefin der gesamten IT. Das möchte sie, sagt sie immer, auch nicht sein. Sie sagt, ich bin eine gute zweite Frau. Sie ist eine ziemlich starke Teamarbeiterin, die sich für ihre Leute auch einsetzt, so höre ich zumindest. Sind die in der zweiten Reihe immer so bewusst dort?
Also ich finde es ganz toll, wenn jemand so bewusst dort ist. Deshalb herzlichen Glückwunsch an Ihre Freundin, wenn sie das für sich so klar gekriegt hat. Da steckt ja auch meistens ein längerer Erklärungsprozess hinter. Mir gefällt das sehr gut, wenn Leute sagen, erste Reihe muss gar nicht sein. Es gibt doch einfach die Kolleginnen und Kollegen, die haben vielleicht ein bisschen mehr Charisma als ich. Die sind etwas konfliktfreudiger vielleicht. Die lieben die große Bühne. Ich weiß, dass ich hier an meinem Arbeitsplatz, in meinem Team oder in meinen Teams hervorragende Arbeit machen kann. Und deshalb mache ich das mit hohem Engagement, will dafür ordentlich bezahlt werden und will gesehen werden damit. Das muss dann diese Organisation und das muss auch der Chef oder die Chefin auch leisten. Die müssen das auch sehen und signalisieren, okay, du bist wirklich wichtig für uns.
Es ist ja klar, dass kein Held, der vorne steht, auskommt ohne sein Backup, ohne die Hilfe aus der zweiten Reihe und alles, was noch hinter ihm ist. Wir haben das auch schon gehört in der Sendung. In dem Gedicht von Bertolt Brecht, klar hat Cäsar den Krieg gegen die Gallier nicht alleine gewonnen. Aber die zweite Reihe, wenn Sie sagen, teamfähig, sind das die Teamarbeiter, was der Chef vorne dran oder die Chefin vorne dran nicht sein muss?
Ach, heutzutage müssen eigentlich alle teamfähig sein. Also ein Chef, der führt wie vor 20, 30 Jahren, also patriarchalisch, direktiver Führungsstil und so, der kommt auch nicht so richtig weit. Also sie brauchen Stellvertreter, Prokuristen, Assistenten, Büroleiter, alle, die so sozusagen dem Chef den Rücken frei halten und die das wirklich gerne machen und teamfähig sind. Ja, das ist eine ganz wichtige Qualifikation. Organisationsgeschick gehört meistens dann noch dazu. Aber ich würde zunehmend auch sagen, die Fähigkeit, ein eigenes Profil auszuprägen. Also es geht nicht nur helferisch sozusagen. Also man muss schon ein bisschen eine Person sein. Wie soll man denn in Abwesenheit des Chefs oder der Chefin wirksam führen, wenn man den Rest der Zeit oder überhaupt immer grau auf seinem Stühlchen hockt? Also Stellvertreter müssen schon auch was tun, müssen ein eigenes Profil entwickeln.
Deshalb heißt Ihr Buch auch im Untertitel Erfolgreich führen aus der zweiten Reihe. Ja, also
genau.
Die Führung kommt aus der zweiten Reihe auch?
Auch, ja. Also ich glaube, sie kommt zunehmend aus der zweiten Reihe, einfach weil die sogenannten Linienführungskräfte, also die, weiß ich nicht, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, wie sie alle heißen, weil diese Leute so unter Druck stehen, quasi 24/7 Erreichbarkeit leisten müssen, wie das heute so schön heißt, ein enormes Entscheidungstempo hinlegen müssen, auch stark überprüft werden von ihren Mitarbeitern. Wie sollen die das denn eigentlich noch hinkriegen, wenn sie nicht einen Teil dieser Führungsarbeit und dieser Verantwortung auch abgeben können? Also zumindest brauchen die auch eine direkte Partnerin und einen Partner im Stellvertreter, der ihnen auch mal unter vier Augen die Leviten liest, der sie auf Risiken hinweist, der näher am Team sein kann als er selber. Also da gibt es ganz viele Arbeitsfelder, die sind wichtig und das hilft den Chefs in der ersten Reihe, dass sie ihre Arbeit überhaupt machen können.
Sind die in der zweiten Reihe dann, wenn Sie sagen Teamfähigkeit und so weiter, die moderneren Manager in Zeiten von Lean Management?
Ja, ich finde schon. Wobei ich würde über Lean Management schon hinausschauen und von, ja, agilem Management sprechen.
Das ist ja, also das modernere Wort, genau.
Das ist das modernere Wort. Und die Sau, die im Moment durchs Managementdorf getrieben wird. Aber es steckt was Wichtiges drin, eben dass Entscheidungsprozesse schneller werden müssen, dass Verantwortung stärker nach unten wandern muss, dahin, wo Leute noch wirklich was verstehen von dem, was sie tun. Und Stellvertreter können eine wichtige Rolle haben, eben Führung lebbar zu machen, mit den jüngeren Leuten intensiv umzugehen, die bei Laune zu halten. Die sogenannte Generation Y fordert ja auch extrem viel Feedback ein. Also da können Stellvertreter sehr gut unterstützen und genau eigentlich das leisten, was die modernen Unternehmen brauchen.
Aber die Chefs sind deshalb nicht überflüssig. Irgendeiner muss ja die Verantwortung tragen, wenn es zum Beispiel schief geht. Wie bei Audi sitzt doch der Chef im Knast.
Ja, und das muss man an der Stelle mal sagen. Ich trete ja sehr stark dafür ein, die zweite Reihe wertzuschätzen. Aber ich würde immer auch sagen, hallo, bitte nicht vergessen, die erste Reihe zu würdigen. Denn wer sitzt am Ende im Knast? Das ist in der Regel dann die erste Reihe. Also die Haftung liegt dann wirklich vorne. Da können sich die Stellvertreter manchmal auch nett hinter verstecken, dass die Chefs ganz vorne stehen. Und nicht jeder Stellvertreter und nicht jede Stellvertreterin hat einfach Charisma, wie man es braucht, um zum Beispiel Akquise zu machen, neue Kunden zu gewinnen, Vorträge zu halten, zu glänzen auf der Bühne. Auch nicht jeder hat die Dynamik, Entscheidungsprozesse so voranzutreiben. Also da gibt es schon was die sogenannten Alpha-Tiere den Betas wirklich voraus haben, und dafür sollte man sie jederzeit würdigen. Ich finde es eigentlich am besten, wenn beide glücklich in ihrer Rolle sind, dann können die super zusammenarbeiten und, das wäre so mein Ideal, dann können sie arbeitsteilig führen.
Christian Sauer, Trainer und Coach für Führungskräfte und Autor des Buches Der Stellvertreter. Erfolgreich führen aus der zweiten Reihe. Knecht Ruprecht oder Die große Geschichte der kleinen Helfer. Der Tag in HR2 Kultur.
Ihr wolltet euch zu Göttern machen. Und siehe, das gelang euch schlecht. Da machtet ihr das Volk der Schwachen zu einem dienenden Geschlecht. Und dies Geschlecht muss immer büßen. Zu groß ist seine eigene Schuld. Und wollt ihr's Leben ihm versüßen, so ist es eure Gnad und Huld. Da ist die Rede nicht vom Rechte, das wär auch nur ein toller Wahn. Ihr seid die Herren, sie sind die Knechte, und was ihr tut, ist wohlgetan.
Herren und Knechte von Hoffmann von Fallersleben. Und wir kommen zu einer der unbekanntesten bekannten Frauen der Republik und zu einer der mächtigsten Unbekannten dazu. Beate Baumann ist die Frau hinter Angela Merkel und das quasi schon immer. Von ihr gibt es kaum Fotos und keine Interviews und das, obwohl sie immer dabei ist, wenn die Kanzlerin entscheidet und das auch, wenn sie nicht körperlich anwesend sein kann. Was jetzt kommt, ist eine Perle aus unserem Archiv. Es ist schon über 10 Jahre her, dass unser damals in Berlin tätiger Korrespondent Andreas Meyer-Feist die Chance hatte, bei einer Morgenbesprechung im Kanzleramt dabei zu sein, und zwar bei der kleinen Runde im Büro von Angela Merkel. Er hat Beate Baumann dort erlebt und sie hat auch ihm kein Interview gegeben. Dennoch ist daraus ein Porträt der unsichtbaren Dame an der Seite von Angela Merkel geworden.
Nee, es muss auch nicht. Wir sollten darüber in der Lage am Freitag nochmal sprechen.
Können Sie gleich anmerken. Mhm. Das ist mir nie gesagt worden. Mhm. Immer das sein.
Ein ganz normaler Bürotag bei Angela Merkel. Morgenbesprechung, Morgenroutine. Konzentrierte Blicke in den Kalender. Ein Termin passt der Chefin nicht in den Kram. Ein Referent wird zusammengestaucht. Der Termin wird gestrichen. Im Hintergrund Beate Baumann, 43 Jahre alt, braune, halblange Haare, unauffällig gekleidet, schweigsam. In Mikrofone redet sie nicht, dafür umso mehr mit Angela Merkel. Beate Baumann ist die wichtigste Frau nach Angela Merkel, sagen jedenfalls die Männer.
Nach der Amazonenherrschaft gibt es kein Beispiel für eine wirksamere Zusammenarbeit zwischen Frauen wie zwischen Angela Merkel, Beate Baumann. Das ist einfach ein ganz verschworenes Team.
Was Angela Merkel tut oder lässt, Beate Baumann weiß es vorher und sagt, ob das auch richtig ist. Ja und Amen sagen ist nicht ihr Stil. Im Gegenteil, erstmal widersprechen, egal welche politischen Entscheidungen anstehen. Beate Baumann fragt dann ihre Chefin, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wer auf das Schlimmste innerlich vorbereitet ist, schafft es leichter, mit heiklen Situationen fertig zu werden. Wenn alles gut geht, umso besser. Beate Baumann arbeitet seit 15 Jahren bei und mit Angela Merkel. Christian Wulff, damals CDU-Chef in Niedersachsen, kannte sie aus dem Bezirksvorstand und empfahl sie der damaligen stellvertretenden Parteichefin Angela Merkel.
Beate Baumann, wie auch andere, weisen eben ein Merkmal auf, dass sie eine unbedingte Loyalität zu ihrer Chefin haben und dass sie sehr, sehr alles für sich behalten können. Das gibt es in der Politik selten.
Beate Baumann, damals Anglistik- und Germanistikstudentin, fing als Hilfskraft an und wurde immer mehr. Beate Baumann fand das so spannend, dass sie sogar ihre Doktorarbeit aufgab. Als Büroleiterin in der CDU-Zentrale wurde ihre Loyalität auf eine harte Probe gestellt. Ihr einstiger Förderer Christian Wulff war Merkels Konkurrent um Macht und Einfluss. Beate Baumann hielt aber zu ihrer Chefin. Christian Wulff nahm es ihr nicht übel. Übrigens, mit Wulff duzt sie sich. Wenn Beate Baumann mit ihrer Chefin spricht, bleibt es beim Sie. Beate Baumanns Alltag heute: den Papierwust durchsehen. Nur ein Bruchteil davon legt sie auf Merkels Schreibtisch.
Ich habe den Vorzug, dass ich meistens die unbearbeiteten Akten im Vorzimmer habe. Das heißt, dass immer nur das auf dem Tisch ist, was ich gerade mache oder was ich gerade fertig habe. Deshalb ist es jetzt gerade leer auf dem Schreibtisch.
Zusammenhalten, zusammen stark werden und dann auch stark bleiben mit möglichst wenig Papier. Unter Frauen geht das besser, sagen Politikerinnen nicht nur aus der Union.
Das sieht man ja auch schon an ihrer näheren Umgebung, auch an den Beraterinnen, die sie begleiten. Und ich denke, das ist der richtige Weg, denn das ist in der Tat so, die Netzwerke der Männer sind sehr dicht.
Ich denke, dass man nicht unbedingt mit den Waffen des Mannes kämpft, sondern in Kommunikation manche Dinge klären kann, besser klären kann, als es mancher Mann kann.
Öffentlich sagt Angela Merkel nur selten etwas über ihre wichtigste Helferin, wenn überhaupt. Dann in einem Ton, den vor allem die Männer verstehen sollen.
Ich berate mich so viel, wie notwendig ist, ausreichend. Und da sind auch Frauen drunter und das empfinde ich sogar noch als im Sinne des Grundgesetzes richtig.
Basta, hätte ein anderer Kanzler gesagt. Inzwischen ist Beate Baumann über 25 Jahre an der Seite von Angela Merkel, weil dieser Beitrag von Andreas Meyer-Feist aus unserem Archiv stammt. Dennoch immer noch gültig, weil sie immer noch da ist, wenn auch älter geworden, mit ihrer Chefin zusammen. Sicher wird sie auch erst mit Angela Merkel gehen, wenn die dann das Kanzleramt tatsächlich verlässt. Ulrike Schneiberg, Psychologin und Paartherapeutin in Bad Soden, guten Tag.
Hallo, guten Abend.
Wie wichtig die Helfer in der zweiten Reihe sein können, haben wir jetzt schon mehrfach gehört, dass es in Arbeitsbeziehungen Paare gibt, die oft jahrelang zusammenbleiben und in den Betrieben dann auch gerne mal mit alten Ehepaaren verglichen werden. Entwickeln solche Paarungen aus Held und Helfer, Chef und Stellvertreter, Chefin und Bühnenleiterin, Büroleiterin, wie eben gehört, dann auch Beziehungen, die sich mit Paarbeziehungen vergleichen lassen?
Naja, bei Paaren gibt es ja die zwei bekannten Grundmuster. Gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an, wobei keine von diesen beiden Varianten besser oder schlechter ist. Und Helfer und Held wären also in dieser Kombination dann die Variante 2, die der Gegensätze. Und da haben wir ja schon gehört, dass der Held oder die Heldin in der ersten Reihe eher jemand ist, der nach außen orientiert ist, der vielleicht leichter auf andere zugehen kann, der sozusagen tatkräftig heiße Eisen anpacken und aus dem Feuer holen kann. Und Helfer oder Helferin wäre dann von der Persönlichkeit her eher jemand, der die große Bühne eben nicht so mag. Auch das haben wir ja im Lauf der Sendung unter verschiedensten Aspekten schon gehört, der vielleicht sogar eher introvertiert ist, der eben lieber im Hintergrund agiert, der andere auch gern unterstützt. Und wenn der das tut oder sie das tut, ohne sich dabei selbst zu verleugnen oder gar zu verlieren, dann können sich diese Gegensätze befruchten und ergänzen und auch eben in einer Paarbeziehung. Das heißt, wo jeder so sein darf, was und wie er ist, dann kann es gut gelingen. Wenn es also ohne Manipulationen und ohne Grabenkämpfe geht, ohne Angriff und Verteidigung, also ohne die sich hochschaukelnde Negativspirale. Die ist ja der Grund dafür, dass Paare dann Therapeuten aufsuchen.
Das heißt, es geht nicht nur gut aus in solchen Konstellationen, selbst wenn es eigentlich mal gepasst hat.
Es geht dann schlecht aus und kann in einen Beziehungskrieg münden, wenn einer ohne den anderen nicht kann, einerseits, und ihn aber andererseits ständig für sein Anderssein bekämpft. Wenn also aus der Ergänzung ein gegenseitiges Gebrauchen oder noch deutlicher ausgedrückt missbrauchen wird. Also ich gebrauche den anderen für meine Zwecke, das wäre das neurotische Heldenmodell. Und ich unterwerfe mich oder diene dem anderen, ohne auf mich selbst und darauf zu achten, dass ich mal meine Grenzen ziehe, dann wäre das das neurotische, unerlöste Helfermodell. Wobei, es gibt ja diese unerlösten Konstellationen nicht nur auf der psychologischen Ebene, sondern die gibt's auch auf der gesellschaftlichen. Erinnern Sie sich nur an diese wirklich jahrhundertelang akzeptierte ungleiche Rollenverteilung von Männern und Frauen, sie dienend am Herd und er heldenhaft in dieser gnadenlosen Arbeitswelt.
Klar, wir hatten in dieser Woche den Otto-Katalog schon als Thema und da kam das ja immer vor, wie die Frau zu sein hat, die Helferin am Held. Wann funktioniert das nicht mit den Paarbeziehungen? Ist das diese klassischen Rollenmuster, sind die heute, also die, vorhin haben wir das ja auch vom Coach der Führungskräfte noch gehört, der zweite in der zweiten Reihe, das Beta, vorne das Alpha-Tier, der Chef und die Helferin. Sind diese Konstellationen bei Ihnen heute noch ein Thema in der Paartherapie oder sind die modernen Paare anders?
Naja, es kommen natürlich auch Paare, ältere Paare, die auch noch so geprägt sind, dass sich das durchaus auch negativ auf ihre Miteinander auswirkt. Aber es ist nicht mehr so akut, würde ich sagen. Gerade eben bei jüngeren Paaren, die viel offener miteinander reden, die auch dieses Kinder- und Jobaufteilung ganz offen miteinander verhandeln, obwohl es, wie gesagt, gesellschaftlich noch so schwierig ist und skandalöserweise ja immer noch nicht einen neuen Weg wir da miteinander beschritten haben. Und deshalb stehen eben Paare, auch oft jüngere Paare, mit diesem Problem alleine da. Und wenn sie durch die Überforderung dann in Stress geraten, dann kann sich das natürlich auch ungünstig auf die Beziehungsdynamik auswirken.
Und was machen Sie, was macht die Therapeutin dann, wenn sich so eine Paarbeziehung dann festgefressen hat, möglicherweise durch diesen Stress?
Also in der modernen Paartherapie liegt der Fokus in der Bearbeitung tiefer liegender emotionaler Muster. Das klingt jetzt ziemlich einfach oder vielleicht auch altmodisch, war doch schon immer so, deswegen geht man zum Psychologen. Also diese Muster, die von unterdrückten und unbewussten Gefühlen gesteuert werden. Worauf es ankommt, ist, dass beide voneinander oder miteinander erleben, beide im Paar, in der Therapie, dass sie diese Muster, dass sie mal notwendig waren, also dass sie, ein typisches Muster ist zum Beispiel Rückzug aufgrund von Verfolgung. Also der Verfolger, der sozusagen an den Stäben rüttelt und sagt, lass mich doch rein, nimm mich doch emotional wahr, nimm mich mit, und der dicht macht und die Mauer hochzieht, je mehr er eben verfolgt wird, desto dicker wird auch seine Mauer, desto weniger lässt er den anderen rein und dann ist dieses Paar wirklich in der Negativspirale, die sich allein fast nicht mehr zu durchbrechen lässt und dann geht es um Trennen oder Bleiben. Und dadurch, dass eben beide lernen, sich in der Therapie langsam füreinander zu öffnen, dass diese Schutzmauer abgebaut wird, dass sie sich gegenseitig ihre verletzlichen Seiten zeigen können, dann können sie sich auch ganz langsam voneinander wieder berühren lassen im tatsächlichen und übertragenen Sinne des Wortes und dadurch erfahren sie dann eine neue Verbundenheit, eine neue Innigkeit und eine Sicherheit. Denn Sicherheit in der Partnerschaft, das ist etwas, wonach sich jeder Mensch zutiefst sehnt. Und das ist übrigens ein Prozess, der in der Mythologie und auch in der Psychologie als Heldenweg bezeichnet wird. Und so einen Heldenweg, da sind wir wieder beim Helden, geht der Mensch, der sich zunächst als getrennt wahrnimmt, auf seiner Suche nach Identität und Ganzheit geht er den Weg, um zu einer einheitlichen und ausgewogenen Persönlichkeit zu werden. Und damit sind wir beim wahren Helden, der in seinen Kämpfen die Ungeheuer immer mit Tapferkeit und mit List besiegt und eben den Mut hat, diesen Weg auch ohne Helfer, nur allein mit seinen Gaben und mit seinen Unzulänglichkeiten selbst zu gehen, also er selbst zu werden.
Das heißt, am Schluss sind Helfer und Held oder die Partner in einer Paarbeziehung dann gesund, wenn sie eigenständig sind und trotzdem zusammenbleiben. So fasse ich das jetzt mal zusammen. Ulrike Schneiberg, Psychologin und Paartherapeutin in Bad Soden. Vielen Dank. Knecht Ruprecht oder die große Geschichte der kleinen Helfer. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie wie immer uns nachhören bei hr2.de oder in der ARD-App. Dort finden Sie uns als Der Tag von hr2, das Original. Tschüss.